In der heutigen Folge blicken wir auf gute Zahlen von Nvidia, auf sehr gute Zahlen von Snowflake und Stress bei PayPal. Außerdem werfen wir einen Blick nach Heiden, wo der neue Bürgerwindpark A31 Hohe Mark entsteht.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Marco Sotrup.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, hallo Marco.
Moin,
wir haben
André.
Heute den 2. September 2025 und schaut man sich mal die Saisonalitäten an, hat gerade der rückblickend schlechteste Monat des Jahres begonnen.
Ist der September.
Der September, genau. Ist das wirklich so? Ich weiß nicht, wie du siehst.
Man hört es zumindest an jeder Ecke oder liest es überall, dass man sich jetzt eher auf stürmische Zeiten gefasst machen soll. Aber andererseits, wenn ich so die Börsenweisheiten, so gerade die saisonalen der letzten Jahre immer so gelesen habe, hat es sich oft nicht bewahrheitet, danach zu handeln.
Ja. Ich habe mir mal die Durchschnittsbetrachtung des S&P 500 im Zeitraum 1950 bis 2024 angeschaut, also oder habe da eine Statistik gefunden. Und in dieser durchschnittlichen Betrachtung kommt der September mit einer negativen Entwicklung von minus 0,72% wirklich nicht gut weg. Die Monate Februar und August sind ebenfalls minimal negativ mit minus 0,01% und alle anderen Monate des Jahres liegen deutlichst im Plus zwischen 0,11% und 1,82%. Also historisch gesehen schon so, dass der September, glaube ich, im Durchschnitt ein schwacher Monat ist. Aber schauen wir aufs letzte Jahr, da sind wir auch mit einem Ergebnis von 2,02% aus dem September rausgegangen. Das passt nicht immer, ne?
Ja, wollen wir mal hoffen, dass es dieses Jahr nicht so ist. Ich glaube, viele der Ursprungs- oder der großen Krisen haben ihren Ursprung auch im September. Lehman Brothers damals so gewesen, klar, die Anschläge, 9-11 und noch einige Krisen mehr. Ja, ist wahrscheinlich.
Die hauen natürlich dann den Durchschnitt richtig rein, ne?
Ja, genau. So ist es.
Naja, schauen wir mal auf das kurze, auf den kurzen Rückblick auf die vergangene Handelswoche. Die war mit einigen volkswirtschaftlichen Daten gespickt und zur Wochenmitte gab es dann mal wieder das Highlight der Berichtssaison, aber dazu wirst du gleich nochmal was sagen, Marco.
Genau.
Der DAX hat die vergangene Handelswoche auf weiter im hohen Niveau mit einem Minus von 1,46% abgeschlossen. Aktuell liegen wir ca. 2,5% unter dem Allzeithoch von Anfang Juni diesen Jahres und sind damit immer noch mit einer sehr ordentlichen Performance in diesem Jahr unterwegs. Stehen immer noch plus 20,7%. Heute Morgen notieren wir wieder knapp über 24.000 Punkten. Also weiterhin auf echt ambitioniertem hohen Niveau.
Ja. Das Gap ist kleiner geworden zu Amerika, muss man sagen, so die letzten Wochen. Ne? Wir hatten ja ganz, ganz lange Zeit, da war Deutschland, Europa ja, oder gerade Deutschland ja eher so 20% vor den amerikanischen Indizes. Das hat sich mittlerweile ungefähr halbiert.
Ja, genau. Ja. Wobei in der vergangenen Woche der amerikanische Aktienmarkt gemessen an den Wochenergebnissen, da war nicht viel los.
Ja,
ne? Der
das stimmt.
S&P drehte eine Nullrunde, der ging mit circa 6.460 Punkten in die Woche rein und auch wieder raus. Beim Nasdaq gab es ein leichtes Minus mit 0,08%. Der beendete die Woche mit 23.415 Punkten und du hast es gerade schon gedacht, beide Indizes liegen auf US-Dollar-Basis year-to-date weiterhin so um die 10% vorne. Ne? Ja. Nasdaq ein bisschen weiter, S&P, glaube ich, liegt bei 9.
Ja.
Auch die sehr nahe noch am Allzeithoch, also da auch auf relativ hohem Niveau. Ja, und S&P mit einer Nullrunde im Wochenverlauf, doch zwischendurch gab es schon ein bisschen Bewegung. Und Marco, du kannst mal so einen kleinen Einblick in die vergangene Woche liefern, was da so an Daten los war.
Genau, wir hatten einmal volkswirtschaftliche Daten, dann, du hast gerade gesagt, Nvidia, die Zahlen berichtet haben. Vielleicht fangen wir mit den volkswirtschaftlichen Daten einmal an, und zwar USA. Da kamen am vergangenen Freitag die PCE-Daten. Diese PCE-Daten, das ist der wichtigste Indikator, um die Gesamtinflation in den USA zu bestimmen. Also nicht die Inflation, aber der wichtigste Faktor, der dazu beiträgt, und deswegen wird darauf eben sehr, sehr genau auch geschaut. Der Wert lag bei 2,6%. Die Kerninflation oder Kern-PCE-Rate, wenn man so will, lag bei 2,9%, also die Rate ohne Energie, ohne Lebensmittel. Das ist ein Anstieg um 0,1% gewesen, auch der höchste Wert seit Februar. Hat am Freitag dann, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass die Märkte nochmal so ein bisschen verunsichert reagiert haben. Sicherlich jetzt keine Werte, die da massiv beunruhigen sollten, aber man sieht eben schon einen leichten Anstieg. Ähnliches in Deutschland, auch da letzte Woche die Inflation bekannt gegeben, hier für den deutschen Raum. Knapp über dem Inflationsziel, welches ja bei 2% definiert ist, mit 2,2%, lag auch etwas über der Schätzung, die bei 2,1 lag. Kerninflation auch hier nochmal auf einem erhöhten Niveau, 2,7%. Und gerade die Lebensmittel sind schon ein starker Treiber. Wir hatten gestern mal einmal kurz drüber gesprochen. Ich erinnere mich daran, vor 3 Jahren, wo die Lebensmittelpreise so explodiert sind. Die liegt schon auf den Lippen.
Ich hatte nur diese Gurkeninflation
im Kopf. Genau, das meine ich auch. Gurken, die beispielsweise jetzt jüngst wieder um 30% im Jahresvergleich gestiegen sind. Ja. Vor 3 Jahren war das ja extrem, was da einfach mit den Gurkenpreisen passiert ist, wo man für eine Gurke, ich glaube, 2,50 Euro bezahlt hat. Also schon heftig. Auf dem Niveau sind wir Gott sei Dank nicht mehr, aber trotzdem sieht man eben, dass die Kerninflation bei 2,7% liegt. Energie ist etwas gesunken, hat bremsend gewirkt, ist allerdings auch in Deutschland jetzt der erste Anstieg im laufenden Jahr. Ja, aber wie gesagt, laut Ökonomen jetzt mit 2,2%, man ist super nah am Zielwert, kein Grund zur Besorgnis, also alles in Ordnung. Ja, und der dritte Bereich, Nvidia, ganz kurz dazu, das wertvollste Unternehmen der Welt, hat letzte Woche Zahlen präsentiert, darauf schaut natürlich der Markt dann extrem, weil sie sind in den Indizes, die du gerade genannt hattest, ein S&P 500, ein Nasdaq, natürlich auch hochgewichtet und dann natürlich auch marktbewegend, wieder super Zahlen präsentiert, haben alle Erwartungen geschlagen, der Bruttogewinn lag bei knapp 34 Milliarden Dollar, Nettogewinn, der darauf entfällt, alleine dieses Verhältnis bei 26,4 Milliarden Dollar. Also, dann sieht man mal die Marge, die Nvidia macht, 34 zu 26, Wahnsinn. Anfang 2023, hatte ich mal nachgesehen, hat das Unternehmen noch einen Umsatz gemacht, ungefähr irgendwo zwischen 3 und 4 Milliarden Dollar. Jetzt liegt man bei über 40 Milliarden Dollar, 41,1 um genau zu sein. Und am 30.11.2022, da war ja so der Startschuss auch für Nvidia. Ich weiß nicht, ob du das Datum so genau vor Augen hast. Auch ein bisschen schwierig jetzt im Kontext, weil so viel passiert ist, aber da wurde ChatGPT veröffentlicht.
Genau,
da ging's. Und so der Startschuss für dieses Thema KI, was natürlich dann auch Nvidia extrem beflügelt hat. Trotzdem, die Aktie hat etwas nachgegeben nach den Zahlen. Die Erwartungen sind super hoch, viel Positives auch eingepreist, nicht günstig bewertet. Und der Ausblick von Nvidia hat etwas enttäuscht, da China überhaupt keine Berücksichtigung gefunden hat im Ausblick. Kann man sagen, ja okay, schade, wenn dann keine Chips mehr nach China verkauft werden können. Andererseits könnte es aber auch eine Chance darstellen, weil das China-Geschäft im Ausblick gar nicht vorhanden ist. Sollte es dann doch vielleicht Lockerungen geben und man kann wieder nach China exportieren, wäre das sicherlich vielleicht auch eine entsprechende Chance für die Aktie. Ja, das vielleicht einmal kurz zu Nvidia. Mittlerweile 4,3 Billionen US-Dollar Wert von der Market Cap. Also ja, ist das erste Unternehmen, was die 4 Billionen geknackt hat. Microsoft, zweitwertvollste Unternehmen, hatte die 4 Billionen auch schon mal einmal kurz gesehen. Nicht aktuell, ist wieder etwas drunter, aber 3,75 Billionen. Also da sieht man, hat sich Nvidia schon ganz ordentlich abgesetzt. Ja.
Ja, du hast gerade Startschuss genannt, ChatGPT im Jahr 2022, im November.
Genau.
Gab es da jetzt einen neuen Startschuss? Also das Thema Robotik, das wurde jetzt auch, oder hat sich sehr gut entwickelt bei Nvidia, hat immer noch einen sehr kleinen Umsatzanteil, aber es könnte auch das nächste große Geschäft werden.
Versuchen sich natürlich auch breiter aufzustellen in Summe, sicherlich auch erforderlich, ja, aber spannend zu sehen, ja.
Ja. Da werden wir in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht berichten können, dass dieser Umsatzanteil deutlich wächst.
Ja, gut möglich, ja. Gehört ja oder ist ja eng verbunden mit dem Thema KI, irgendwie auch Automatisierung, Robotik, spielt ja alles Hand in Hand. Sicherlich auch Themen, die super interessant sind. Insgesamt das Thema Roboter, wir haben oft über Tesla ja auch gesprochen, mit den humanoiden Robotern. Da wird mit Sicherheit viel Bewegung reinkommen die nächsten Jahre. Ja. Top, das soweit einmal kurz.
Ja, du hast ja mehrfach auch das Thema Preise Gurkeninflation oder Preisentwicklung angesprochen. Das hat natürlich in erster Linie auch Einfluss auf die Zinspolitik, die die Notenbanken einschlagen. Und schauen wir mal auf die Zinsen. Dann haben wir da im Wochenverlauf bei den 10-jährigen Bundesanleihen hat es leicht nachgegeben um 5 Basispunkte. Wir sind mit 2,7% für die 10-jährigen aus der Woche rausgegangen. Bei den US-Treasuries ging es auch leicht runter um 13 Basispunkte und wir haben die Woche dort mit 4,2% beendet. Naja, und sinkende Zinsen sind ein gutes Umfeld für Edelmetalle. Gold legte in der vergangenen Woche um 2,5% zu auf $3,477 je Feinunze und beim Silber ging es sogar um 4,2% auf Wochensicht nach oben. Und die Feinunze Silber hat den Preis von $40 übersprungen. So teuer war Silber letztmalig im Jahr 2011. Also ja,
Wahnsinn. Ich glaube, Gold gestern auch mit einem erneuten Allzeithoch ja, sogar.
Da ist wieder ordentlich Dampf drin, ne?
Absolut, ja.
Ja, und das digitale Gold, der Bitcoin, der hat die vergangene Woche auch relativ dynamisch gestartet, ging mal bis $117,000 hoch. Im Wochenverlauf ging es dann wieder bergab Richtung $108,000 und mit einem Minus von 4,9%, knappe 5% sind vorausgelaufen. Heute liegen wir wieder bei 110.000, also so um diesen Wert, da pendelt es ja in den letzten Tagen, Wochen eigentlich regelmäßig, ne? Ja, schauen wir mal auf die Companies. Marco, du hast was, oder wir beide haben US-Tech mitgebracht.
Ja, stimmt, wir sind heute technisch unterwegs.
Ja, leg du mal los.
Genau, ein Thema PayPal, werden wahrscheinlich viele auch mitbekommen, aber jetzt ganz unabhängig von der Börse, es ist ja doch durch die Nachrichten gegangen, dass PayPal da letzte Woche Probleme hat. Wir wollen mal einmal etwas genauer darauf eingehen. Also vielleicht grundsätzlich zu PayPal, ist ja ein Zahlungsdienst, Online-Zahlungsdienst, mittlerweile 30 Millionen Deutsche, die PayPal auch nutzen, also schon eine sehr, sehr hohe Anzahl. Und wie gesagt, zuletzt Schlagzeilen gemacht wegen eines möglichen Datenlecks und Ausfällen der Sicherheitssysteme, was natürlich gerade in diesem hochsensiblen Bereich dann echt Mist ist. Am Mittwoch wurde eben bekannt, dass die Sicherungssysteme ausgefallen sind. Im Darknet wurden wohl angeblich gestohlene Zugangsdaten von knapp 16 Millionen PayPal-Konten zum Kauf angeboten. Ob jetzt wirklich ein Datendiebstahl vorliegt, ist bislang noch nicht ganz klar, aber es ist natürlich trotzdem erstmal sehr, sehr mysteriös dann. IT-Experten vermuten, dass wahrscheinlich eher eine Schadsoftware dahinter stecken könnte, die Nutzer dann entsprechend geklickt haben und weniger jetzt direktes Datenleck bei PayPal. Aber trotzdem natürlich eine höchst ärgerliche Geschichte, wenn so viele Kunden dann geschädigt sind. Deutsche Banken hatten dann daraufhin Transaktionen des Zahlungsabwicklers in Milliardenhöhe blockiert, also Lastschriften, die PayPal jetzt von Kundenkonten einziehen wollten, Bankkonten einziehen wollte. Das hat natürlich dann schon Auswirkungen für den Zahlungsverkehr in ganz Europa, insbesondere in Deutschland gehabt. Mhm. Und wenn PayPal das Geld nicht bekommt, Milliardensummen, kann das natürlich auch schon auch bei dieser Größenordnung zu deutlichen Problemen in der Finanzwelt führen. Ist jetzt nicht passiert, aber man sieht, wie verstrickt es dann doch alles ist. Insgesamt sagen Experten, dass bei einem so großen Unternehmen wie PayPal im Endeffekt nicht oder es nicht zu so einem Ausfall des Betrugserkennungssystems kommen darf. Der technische Stand der Cybersicherheit müsste schon in Frage gestellt werden. Ein anderes riesiges Thema, was wir ja häufiger mal beleuchten, Cybersecurity, da sieht man es wieder. Und auch die Krisenkommunikation wird schon relativ scharf kritisiert, unklare Nachrichten an den Kunden, eigentlich auch keine Hinweise, wie man das eigene Konto so am besten schützen kann. Ob man überhaupt betroffen ist, auch dazu, ich weiß nicht, ob Sie, liebe Zuhörer, da eine Info bekommen haben, wahrscheinlich nicht. Was auf jeden Fall hilft, Passwortwechsel sollte man machen, wenn man jetzt Angst hat, da betroffen zu sein. Das ist nur über die Homepage möglich, das vielleicht kurz als Hinweis, nicht in der App. Außerdem Aktivierung des Zwei-Faktor-Authentifizierung, also dass man jede Zahlung noch quasi über einen zweiten Weg freigeben muss, SMS oder über die App, wie auch immer. Also das vielleicht soweit mal kurz zu PayPal, was eigentlich dahinter steckt. Ganz interessant, es gibt ja einen europäischen Konkurrent zu PayPal, nämlich Vero, auch hier über die Volks- und Raiffeisenbanken in der App verfügbar. Genau oder ähnlich wie PayPal auch, Zahlungen in Echtzeit, die ausgeführt werden können, können eben Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken, von Sparkassen, von der Deutschen Bank oder auch der ING nutzen. Hat mittlerweile 2 Millionen Nutzer, aber ist noch relativ weit hinter PayPal, wenn man das so ins Verhältnis stellt. Aber hat schon massive Vorteile. Die Daten gehen eben nicht ins außereuropäische Ausland. Sehr, sehr höherer Sicherheitsstandard. Und das ist schon ein riesiger Vorteil, sicherlich gegenüber PayPal. Kommen wir zurück zur Aktie. Die PayPal-Aktie ist insgesamt in den letzten Jahren nicht gut gelaufen. Auf die letzten 5 Jahre -64%. Also da war ich schon überrascht, dass die Aktie nicht gut gelaufen ist. Klar, hat man mitbekommen, aber mehr als halbiert, das ist natürlich schon bitter. Und auch auf die letzten 12 Monate -10%. Und auch so vom Ausblick her, ja, es gibt alternative Abwickler, ich habe gerade Vero genannt, die teilweise dann bessere Standards, gerade was den Sicherheitsbereich angeht, dann anbieten. Krypto ist natürlich so ein Thema, wenn zukünftig auch viele Zahlungen über Krypto abgewickelt werden, kann das für PayPal nicht gut sein. Gerade Cyberangriffe angesprochen, insgesamt das Thema Regulatorik kann schnell mal irgendwo eine Bremse sein, sodass man dann sagen muss, ja, dass der Ausblick für PayPal vielleicht jetzt auch nicht der allerbeste ist. Ich hatte gestern mal die Analystenmeinungen angesehen. Da lagen ungefähr 40 Meinungen vor. Das durchschnittliche Kursziel auf Sicht von 12 Monaten lag bei gut 10% über dem aktuellen Kurs. Also eher auch mit Vorsicht zu genießen. Ja, das vielleicht soweit mal einmal kurz zu PayPal. So ein bisschen auch vielleicht mal der ein oder andere Hinweis, wie Nutzer damit umgehen können, weil wahrscheinlich viele von Ihnen auch PayPal nutzen. Denken Sie vielleicht an den Passwortwechsel an der Stelle, dann ist es zumindest wieder etwas sicherer. Gut.
André. Ja, kommen wir von PayPal.
Zur Schneeflocke.
Zur Schneeflocke, genau. Ja. Snowflake. Höchstwahrscheinlich nicht jedem Hörer ein Begriff. Snowflake ist ein US-amerikanisches Cloud-Computing-Unternehmen, das sich auf Datenmanagement und Datenanalyse spezialisiert hat. Das 2012 gegründete Unternehmen bietet eine Data-Cloud-Plattform, mit der Unternehmen große Datenmengen sicher speichern und verarbeiten und in Echtzeit auch auswerten können, unabhängig davon, in welcher Cloud diese Daten liegen. Also egal, ob es bei Amazon Web Service, bei Microsoft oder in der Google Cloud liegt, da habe ich durch die Software von Snowflake Zugriff. Und Snowflake verdient sein Geld mit Software as a Service, also nach dem Prinzip Pay as you go, also Kunden zahlen je nach Nutzung für Rechenleistung und Speicher. Seit dem Börsengang 2020, dem übrigens größten IPO der US-Geschichte, gilt Snowflake als einer der wichtigsten Player im Bereich Data Analytics und profitiert sehr stark von dem Trend zu dieser datengetriebenen Unternehmenssteuerung. Und damit verdient Snowflake aktuell auch sehr gutes Geld. Die Q2-Zahlen wurden vorgelegt und haben die Erwartungen relativ deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg um 32% auf 1,14 Milliarden US-Dollar und lag damit über dem Konsens von 1,09 Milliarden US-Dollar. Während der bereinigte Gewinn je Aktie mit 0,38 US-Dollar nicht nur doppelt so hoch war wie im Vorjahr, sondern auch noch deutlich über den Erwartungen von 0,27 US-Dollar lag. Das Management hob die Jahresprognose für den Umsatz auf 4,4 Milliarden US-Dollar und die operative Marge von 8% auf 9% an. Und gleichzeitig berichtete man von einem Auftragsbestand von knapp 7 Milliarden US-Dollar. Das sind natürlich deutlich kleinere Zahlen, als du vorhin bei Nvidia genannt hast, aber
jeder muss ja mal klein starten.
Ja. Das entspricht immerhin noch einem Plus von 33%. Ja. Und auch die Serviceumsätze zeigt mit einem Anstieg um 38% eine erfreulich dynamische Entwicklung. Naja, und der Aktienkurs sprang nach Vorlage der Zahlen um bis zu 20% hoch, notiert aktuell bei 238 US-Dollar und damit trotz dieser hervorragenden Zahlen noch gute 50% unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 2021. Ja, und beim Blick auf die aktuelle Bewertung ist doch nach wie vor sehr viel Optimismus in der Aktie drin. Das KGV liegt bei ca. 160 der für 2025 erwarteten Gewinne. Allerdings sind die Wachstumsaussichten für diese Branche auch relativ gut. Also zumindest werden die sehr positiv vom Markt gesehen. Schauen wir zum Beispiel mal auf die Bewertung von Palantir. Das ist ja auch ein Anbieter für das Thema Datenanalyse, Software-Datenanalyse. Die Aktie wird auch mit einem 200er KGV gehandelt aktuell. Also da ist doch sehr viel Zuversicht in diesem Thema. Und wir leben ja in einer datengetriebenen Welt. Und nicht ohne Grund werden Daten oftmals auch als Rohstoff unserer Zeit oder auch der Zukunft betitelt. Ne?
Ja. Ich habe gerade mal geguckt, PayPal, aktuelles Kursgewinnverhältnis liegt ungefähr bei 13, 14.
Also ein Schnäppchen.
Schnäppchen, ja. Oder viel Pessimismus eingepreist.
Ja, genau. Ja. Wo wir hier Optimismus sehen, genau. Ja. Ja, das war ein kurzer Einblick zu Snowflake, zu Schneeflocke. So viel aus Amerika. Schauen wir mal in die Region, in unser wunderschönes Münsterland. Marco?
Ja, genau. Wir haben einen ganz interessanten Bericht gefunden in der Wirtschaft aktuell am 25.08.2025. Da geht es um den Bürgerwindpark A31 Hohe Mark. Also A31 steht für die Autobahn natürlich. Mhm. Ganz interessant, ich komme gerade so aus Regner-Sicht, ich komme ja aus Regen, weil sowohl oder dieser Park zwischen Heiden und Regen ansässig ist. Und entsprechend Regen dort auch in Teilen dann beteiligt ist. Die Gesellschaft, die sich dahinter verbirgt, ist die Bürgerenergie A31 Hohe Mark GmbH und Co. KG, bestehend aus Landeigentümern und lokalen Unternehmen. Und die aktuellen Entwicklungen sind ganz interessant. Es gibt einmal diesen Bereich Repowering. Das bedeutet, dass der Windpark an der Halterner Straße erneuert wird. Und zum anderen werden zwei neue Windräder im Kreuker Hoog zwischen Heiden und Regen, Leute, die da herfahren, werden es gemerkt haben, werden neu errichtet. Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung und so weiter, weil viele der Schwertransporte dann eben auch über die Hauptstraßen laufen. Das sind ja riesige Teile, die dann transportiert werden, wenn sowas mal auf der Straße, auf der Autobahn gesehen hat. Kompletter Wahnsinn. Ja, die sieben neuen Windenergieanlagen werden eine jährliche Stromproduktion von ungefähr 80 Millionen Kilowattstunden erreichen. Das entspricht dem Jahresstrombedarf von etwa 20.000 Vier-Personen-Haushalten. Also ja, schon
eine Kleinstadt.
Ja, genau. Also ist schon echt eine richtige Dimension. Die technischen Details der neuen Anlagen. Eine Anlage mit einer Generatorenleistung von etwa 5,5 Megawatt, sechs Anlagen mit jeweils 4,2 Megawatt, also Riesenanlagen. Und diese ersetzen eben diese alten Windenergieanlagen, die noch ungefähr bei 1,5 Megawatt liegen. Also sieht man mal eben irgendwo eine Vervierfachung oder ungefähr Verdreifachung teilweise dann über die neuen Anlagen. Die alten Anlagen sind allerdings auch schon seit 2000 oder in dieser Spanne 2000 bis 2004 in Betrieb gegangen, ist jetzt auch mal eben schon wieder über 20 Jahre her. Sieht man eben auch da den technischen Fortschritt. Ja, die neuen Anlagen, größere Rotoren, höhere Türme, ich meine, das sieht ja jeder, dass die neuen Anlagen auch deutlich größer sind, was natürlich dann zu einem höheren Stromertrag führt. Die alte Anlage produzierte ungefähr 13,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr und wie gesagt, die neuen liegen ungefähr bei dem Sechsfachen. Das ist schon eine deutliche Steigerung. Ja, über 150 Bürger aus Heiden haben die Möglichkeit, sich als Grundstückseigentümer an Anwohner oder Gesellschafter am Projekt zu beteiligen. Auch Anwohner und Grundstückseigentümer aus Regen werden ins Projekt mit einbezogen. Mhm. Und die Gemeindewerke Regen GmbH wird sich ebenfalls an den Windenergieanlagen auf dem Regener Gebiet beteiligen. Wahrscheinlich auch, um die Akzeptanz dann entsprechend zu steigern. Eine mobile Schattenabschaltung, ganz interessant, wird installiert. Bedeutet, betroffene Anwohner können bei Bedarf die Anlagen selbstständig stilllegen, wenn es zu Schattenwurf kommt. Hatte mich überrascht, dass sowas möglich ist, aber stand es im Bericht entsprechend mit drin. Und alle Windräder erhalten eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung, die sicherstellt, dass die Kollisionswarnlichter nur bei Annäherung eines Flugzeuges dann entsprechend angehen und nicht die ganze Nacht blinken. Auch das fand ich ganz interessant. Ja, das soweit mal dazu. Der Baufortschritt sieht aktuell so aus, dass die Vorbereitungen für den Fundamentbau der sieben neuen Windräder laufen. Nach dem Fundamentbau folgen dann der Turmbau und die Installation der Rotoren und die Inbetriebnahme für erste Stromeinspeisung der Windenergieanlagen sind für das erste Halbjahr 2026 geplant. Also relativ schnell, wenn man so will. Das mal aus der Region, ganz interessant,
vielleicht gerade
für die Heidener Zuhörer oder Regener Zuhörer. Aber ja, sind schon Zahlen, die da produziert werden. Wir kommen zum Ausblick.
Genau, wir hatten es ja vorhin schon mal Verbraucherpreise. Heute um 11 Uhr kommen nochmal Verbraucherpreise aus Europa, aus der EU. Heute Nachmittag folgen dann nochmal aus den Vereinigten Staaten PMIs zum verarbeitenden Gewerbe. Morgen sehen wir dann aus China und aus Europa Dienstleistung PMIs und die US-Auftragseingänge. Am Donnerstag folgen dann aus Europa die Einzelhandelsumsätze und aus Amerika Beschäftigungsdaten und die Dienstleistung PMIs. Freitag dann aus Deutschland die Auftragseingänge der Industrie und die Zahlen zum europäischen BIP und dann nochmal der US-Arbeitsmarktbericht. Da wird es ja dann auch nochmal spannend.
Auf jeden Fall, ja.
Auf Unternehmensseite folgen in den kommenden Tagen noch jede Menge Unternehmensberichte, nicht so die großen Unternehmen, ein paar Bekannte sind dabei, am Mittwoch zum Beispiel Salesforce, HP, Imperial Brands, C3 AI oder National Grid und am Donnerstag dann Broadcom, Copart, Lululemon, DocuSign, UiPath und aus dem Münsterland die 2G Energy.
Ah, okay, ja. Auch immer mal einen Blick wert.
Genau. Naja, und wo wir zu Beginn noch über den vermeintlich schlechten Börsenmonat September gesprochen haben, auch hier den Blick nach vorne. Nach September kommt bekanntlich Oktober. Und damit wird das meistens doch sehr freundliche Schlussquartal an den Börsen eingeläutet. Also auch so viel gehört so weit dazu. Nach dem September geht es da meistens doch recht deutlich nach oben. Ne? Mal schauen, ob das
also in diesem Chancen Jahr sehen und dann wird alles gut.
Genau. Ja, so viel zum Ausblick.
Besten Dank, André.
Ja.
Dann haben wir es für diese Woche.
Wir bedanken uns ganz herzlich.
Genau, ganz herzlichen Dank fürs Hören. Gute Woche Ihnen allen und wir hören uns kommenden Dienstag. Machen Sie es gut. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.